Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin Anna Sauerbrei vom Berliner Tagesspiegel. Guten Tag, Frau Sauerbrei.
Guten Tag.
Notre Dame in Flammen. Was haben Sie gedacht, als Sie die Bilder gesehen haben?
Ja, so wie, glaube ich, die meisten Menschen war ich sehr schockiert und traurig, als ich das gesehen habe, weil ich auch wie viele andere, glaube ich, hier in Deutschland auch schon länger in Paris war, immer wieder hingefahren bin, natürlich ganz bestimmte Erinnerungen damit habe. Mhm. Das Streifen durch die Stadt, wo man dann immer wieder den Blick auf dieses monumentale Bauwerk fällt. Und ich war natürlich auch mal drin.
Na klar, man war drin, wenn man in Paris war, war man irgendwann auch in Notre Dame. Ile de la Cité heißt ja auch die U-Bahn-Station und auf dieser Insel steht diese Kathedrale. Und wenn man reingegangen ist, hatte man ja schon so ein Gefühl von, dass einen die Jahrhunderte angeweht haben. Also dass man da wirklich in Stein gehauene Geschichte erlebt hat.
Ja, genau. Ich habe jetzt auch gestern Abend dann nochmal meine Kopie von Victor Hugos Notre Dame de Paris rausgesucht. Das habe ich auch gelesen im Studium, als ich in Frankreich studiert habe für ein halbes Jahr und nochmal so ein bisschen drin geblättert. Und teilweise, das wusste ich gar nicht mehr, geht es in dem Buch ja auch um die Frage, wie stabil ist Geschichte, wie stabil sind diese Monumente und Erinnerungen der Geschichte, die wir haben. Und er beginnt, die Geschichte geht aus von einer Beobachtung des fiktiven Erzählers, der eine Inschrift findet, eine griechische in die Wand eingeritzt in einem der Türme, Ananke, ein griechisches Wort, das man mit Verhängnis übersetzen könnte. Und er fragt sich dann, welche leidvolle Figur das wohl da eingeritzt haben mag. Und davon geht dann die Erzählung aus, beobachtet aber auch, dass diese Inschrift dann, oder der fiktive Erzähler erzählt das so, dass die Inschrift mittlerweile nicht mehr zu sehen ist, bei Renovierungsarbeiten entfernt wurde und macht sich dann Gedanken, wie sich sozusagen die verschiedenen Lagen der Geschichte übereinander legen, aber die Kirche als solche, als Monument bestehen bleibt, auch im Strudel der Zeit, der Innovationen, der Ideengeschichte. Und ich glaube, auch das ist für viele Pariser, da habe ich heute Morgen auch Stimmen im Radio gehört, im Französischen, eben genau das, sie so viel ändert sich und trotzdem geht man auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zu Freunden immer wieder an dieser Kirche vorbei.
Genau, und man meint, die sei ewig, die würde bleiben. Ja. Und jetzt hat man gesehen, selbst so ein Bauwerk ist fragil und kann einem Feuer zum Opfer fallen. Allerdings sind die beiden großen Türme stehen geblieben und vielleicht auch ein paar Kirchenfenster konnten gerettet werden. Wir sprechen gleich nochmal eingehender über dieses Thema Notre-Dame, Herz von Frankreich in Flammen. Aber dann auch über die Frage in dieser Mittagsstunde hier, ob das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe gekippt wird. Diese Frage nämlich wird heute vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt. Wir sortieren den Tag und natürlich ist das Thema dieses Tages der Brand in der Kathedrale Notre-Dame. Die Fassade und die beiden Haupttürme sind stehen geblieben, aber das Innere scheint komplett ausgebrannt zu sein. Das Feuer hat wirklich gewütet, konnte aber heute Morgen dann gelöscht werden. Am Vormittag kurz vor 10 kam die Eilmeldung, Feuer ist gelöscht. Wir sprechen gleich noch weiter drüber, Frau Sauerbrei, aber wir lassen uns jetzt von Barbara Kostolmik kurz auf den Stand bringen. Sie hat mit der Feuerwehr gesprochen in Paris. Die Feuerwehr überwacht jetzt die Strukturen des Gebäudes, damit es also nicht noch weiter zusammenbricht. Und worum es jetzt als nächstes geht, das sagt dieser Feuerwehrmann.
Wir müssen uns jetzt dem Herz des Kirchenschiffs zuwenden, das sehr gelitten hat, beschreibt der Feuerwehrmann José Fas de Motas die Szenerie. Das Gerüst, das aufgebaut war, hat stark gebrannt. Jetzt, wo das ganze Material abkühlt, wird es Bewegungen, Schwingungen geben.
Y compris les matériaux, on a des mouvements.
Die gute Nachricht jedoch lautet,
nous avons sauvegardé les beffrois.
Wir können die Türme behalten. Die Symbole von Notre-Dame sind zu diesem Zeitpunkt gesichert.
Sécurisés à ce stade.
Die Türme, in denen große, schwere Glocken an Holzkonstruktionen hängen und von denen man fürchten konnte, dass sie, wenn sie herunterfallen, alles mit sich reißen. 100 Feuerwehrleute bleiben vor Ort, überwachen die Brandstelle. Wichtige Kunstschätze und Reliquien wie die Dornenkrone Jesu, ein Splitter aus dem Holz des Kreuzes und ein Nagel waren bereits in der Nacht in Sicherheit gebracht worden. Die großformatigen Gemälde, die im Inneren der Kirche bleiben mussten, sollen restauriert werden. Für den Wiederaufbau wird viel Geld benötigt. Eine nationale Spendenaktion soll helfen. Die Stadt Paris stellt 50 Millionen Euro bereit. Auch das Umland will helfen. Zwei französische Milliardärsfamilien haben insgesamt 300 Millionen Euro an Spenden angekündigt. Die Solidarität und Anteilnahme der Französinnen und Franzosen ist mindestens so groß wie ihre Fassungslosigkeit. Eine Fassungslosigkeit, die der oberste Priester von Notre-Dame, Patrick Chauvet, direkt gen Himmel richtete.
J'ai dit au bon Dieu pourquoi. Voilà.
Ich habe den lieben Gott gefragt, warum? Wir sind in der Karwoche, also warum, Herr? Ich denke, ich kriege meine Antwort, wenn ich im Himmel bin, denke ich.
Tja, da richtet also ein Mann seine Frage gen Himmel. So weit würden Sie wahrscheinlich nicht gehen, wenn Sie jetzt vor Notre Dame stünden, in den Himmel zu fragen, oder Frau Sauerbrei?
Als eher nicht religiöser Mensch, nein.
Eher nicht. Jetzt laufen die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Wir gehen davon aus, also Ermittlungen müssen angestrengt werden, aber dass es ja vielleicht wirklich ein Brand war, der während der Bauarbeiten stattgefunden hat und Folge dieser Bauarbeiten ist.
Ja, es wurden ja auch Arbeiter befragt schon in der Nacht. Also das scheint zumindest mal die Arbeitshypothese der Feuerwehr und der Polizei in Paris zu sein, ja.
Mhm. Diese Kathedrale, uraltes Gemäuer, die vielen Geschichten, die sich da abgespielt haben. Napoleon ist da gekrönt worden, 1804. Sie sind ja auch Historikerin, also insofern haben Sie ja auch als so qua Studium ein Faible für solche Gebäude. 800 Jahre ist die Kathedrale alt. Es ist in der romanischen Zeit gewesen, dass man angefangen hat zu bauen. Dann ging es in die Gotik rein. Wenn das jetzt wieder aufgebaut wird, was die Franzosen natürlich möchten, wir haben gehört, es gibt Spendenaufrufe, es gibt auch eine Familie, die schon sehr viel Geld gespendet hat. Kann etwas Neues je diese alte Kathedrale ersetzen?
Naja, ich finde, das ist eine gute Frage. Also so inwiefern dann das neue Gebäude mit dem alten identisch sein wird. Ich sehe auch schon die Debatten kommen, zum Beispiel um den Turm, der gestern Abend eingestürzt ist.
Dieser Spitzturm,
spätere Ergänzung war, ich glaube aus dem 19. Jahrhundert. Die Frage, baut man das dann wieder auf oder stellt man jetzt den Urzustand wieder her, sozusagen der Kirche aus dem Mittelalter, oder was macht man auch mit den Strukturen, die noch drunter liegen, von noch älteren Bauwerken? Ich würde sagen, wahrscheinlich stellt man es so wieder her, wie die Menschen, die jetzt leben, es kannten. Denn das ist ja das Ziel sozusagen der Gesellschaft, die jetzt in dieser Stadt lebt, dieser Stadtgemeinschaft, dieses Bauwerk zurückzugeben, was ja alle offensichtlich so geliebt haben, wie man jetzt in den vielen Äußerungen hört.
Aber man fragt sich, wenn man dann in diesen Neubau, der dann vielleicht aussieht wie alt, kommt, ob man dieses Gefühl noch haben wird, was man hatte, wenn man in die alte Kathedrale trat.
Sie meinen, dass da so eine Art Geist drin lebte, der nur in den Originalgemäuern herrschen kann?
Naja, ist ja schon so. Wenn zum Beispiel viele Menschen über Jahrhunderte in einem Raum beten, würde ich schon davon ausgehen, dass das den Raum verändert.
Ja, also auch da würde mir, glaube ich, als weniger religiöser Mensch nicht so gehen. Und ich glaube, der kann ja auch schnell wieder mit neuem spirituellem Leben gefüllt werden. Also man kann ja hoffen, dass die Betenden dann auch schnell zurückkehren. Also ich habe selber, als ich 2002 in Paris für ein Praktikum damals war, mal einen ausgerechnet orthodoxen Gottesdienst in dieser Kirche gehört. Das war wohl so ein Gemeindezusammenkommen mit einer Partnergemeinde, wo dann ein orthodoxer Gottesdienst in dieser Kirche gefeiert wurde. Das fand ich einfach interessant und bin dann hin. Das ist tatsächlich auch der einzige Gottesdienst, den ich damals gehört habe. Aber natürlich in diesen Gemäuern erfüllt das, ist man sofort mit so ergriffen. Auch ich als nicht religiöser Mensch bin natürlich sofort ergriffen. Und ich glaube schon, dass man das auch wiederbeleben kann. Selbst wenn sozusagen die Schichten der älteren Gebete, die da vielleicht in irgendeiner mystischen Form an den Wänden sind, dann nicht mehr da sind.
Naja, es ist ja auch manchmal ganz körperlich oder ich sage mal ja in der Form zu sehen. Also wenn viele Menschen sich über Jahrhunderte auf eine Steinstufe knien, dann hat die natürlich irgendwann eine Vertiefung an der Stelle. Ja,
ja, genau, das stimmt. Das ist natürlich das Schön, und das taucht ja auch so ein bisschen auf in dieser Mini-Rahmen-Erzählung von dem Glöckner von Notre Dame, die ich schon erwähnt habe, dass man die Spuren der Vorfahren da so gut sehen kann. Also auch tatsächlich auch manchmal die Graffitis, die dann hinterlassen werden, auch schon im Mittelalter manchmal hinterlassen wurden, und eben, dass man die Spuren in den Steinen sieht, wo Menschen gekniet oder gegangen sind, auch natürlich die vielen Grabmale, die dann abgenutzt sind, weil sie vielleicht von Menschen nochmal berührt wurden, die ihrer Toten gedenken wollten und so weiter. Also das sind natürlich alle Spuren, die man in diesen mittelalterlichen Gebäuden ganz besonders findet.
Mhm. Wir sprechen über die Verhandlungen heute und morgen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, über den Paragraphen 217, über das Verbot also geschäftsmäßiger Sterbehilfe. Geklagt haben, wie gesagt, die Ärzte, die Sterbehilfevereine, auch schwerkranke Menschen. Wir haben eben schon unsere Korrespondentin Gudula Geuter von vor Ort gehört. Sie sagen, Frau Sauerbrei, wer in einer Situation ist, wo er sagt, ich möchte sterben, sollte auch die Hilfe der Ärzte in Anspruch nehmen können.
Ja, das glaube ich schon, ja. Also ich finde die Vorstellung grausam, dass jemand anders über den Zeitpunkt des Todes entscheidet, besonders wenn es um sehr leidende Menschen geht.
Sie meinen mit jemand anders sozusagen die Vorsehung oder
sozusagen nicht das die Leben Vorsehung, selbst. Sondern in diesem Fall ist es ja dann sozusagen der Gesetzgeber beziehungsweise die Bundesregierung, die darüber unterscheidet und unter welchen Bedingungen Menschen sterben können. Das ist natürlich regulierungsbedürftig, sollte aber sozusagen den Menschen den Spielraum geben, das autonom zu entscheiden. Ja.
Wir haben heute früh mit Jochen Taupitz gesprochen, einem renommierten Experten für Gesundheitsrecht und Medizinethik an der Uni Mannheim, der die Sterbehilfe durch Ärzte tatsächlich auch befürwortet. Und er sagt, es sollten eben tatsächlich die Ärzte sein, die Beihilfe zum Suizid leisten und nicht die Angehörigen. So ist es ja bisher geregelt. Als Angehöriger kann ich eben so ein Medikament bekommen, was vielleicht zum Tod führt potenziell und es dann geben. Diese sind ja Laien, sagt er, und das kann so nicht weitergehen oder ist in seinem Sinne nicht so gut. Es sollten die Ärzte machen. Hier sagt er warum.
Erstens sind Ärzte diejenigen, die es fachkundig machen können, die nämlich wissen, wie man die Medikamente zu dosieren hat, in welcher Reihenfolge man verschiedene Medikamente geben muss, damit der Patient nicht unnötiges Leiden, unerträgliches Leiden auf sich nehmen muss. Außerdem sind Ärzte ja auch diejenigen, die tagtäglich die Einwilligungsfähigkeit von Patienten überprüfen müssen, auch überprüfen müssen, ob kein unzulässiger Druck von außen stattfindet. Also auch das ist das tägliche Geschäft von Ärzten, dass sie wahrnehmen, ob der Patient wirklich einwilligungsfähig ist, ob er selbstbestimmt die Maßnahme einwilligt, die der Arzt ihm anbietet.
Klingt soweit ganz gut, aber aus meiner Sicht besteht trotzdem das Risiko, dass ein todkranker Mensch sagen könnte, gut, dann nehme ich diese Hilfe in Anspruch, aber eigentlich auch deswegen, weil ich meine Angehörigen nicht weiter belasten möchte, weil ich die Pflegekassen nicht weiter belasten möchte, also weil ich mich selber als jemanden empfinde, der jetzt mal lieber gehen sollte.
Ich weiß nicht, das mag bei sehr altruistischen Menschen vielleicht in ganz extremen Ausnahmefällen der Fall sein, aber es ist nur eine Vermutung, aber ich finde, der Tod ist so etwas Fundamentales und auch die Entscheidung, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das, was so häufig jetzt befürchtet wird, dass das zu einem laxen Umgang der Gesellschaft mit dem Tod führt oder auch, dass Menschen sich vorschnell für den Tod entscheiden, gar nicht vorstellen kann. Also ich glaube, da müssen schon so viele Faktoren zusammenkommen. Und genau das sozusagen, das soziale Umfeld zu bewerten, wird da Druck ausgeübt. Ist der Todkranke wirklich körperlich so leidend, dass er seinem Leben ein Ende setzen muss? Oder sind es vielleicht eher soziale Leiden, die man durch Beratung, durch Ermutigung, durch Psychotherapie nochmal ändern kann. Das kann ja auch ein Arzt mitentscheiden und mitbeurteilen. Und ich finde den Vorschlag eigentlich gut, denn die Ärzte haben die medizinische Ausbildung, um den Zustand des Patienten zu beurteilen. Und man kann sie natürlich auch in all diesen anderen Dingen nochmal gesondert schulen und könnte dann auch da weiter regulieren, wie häufig solche Schulungen wiederholt werden müssen, etc. etc. Da hätte man sozusagen auf der Seite des Arztes auch sehr gute Regulierungsmöglichkeiten.
Da haben Sie also viel Vertrauen in die Ärzte? Die Ärzteschaft selber ist gespalten in dieser Frage. Es gibt die einen, die sagen ja, die anderen, die sagen nein. Wir hören noch mal Jürgen Taupitz, der sagt, wenn man es dann so tut, muss man es aber genau regeln, wie es läuft. Ein Arzt würde also aus Gewissensgründen die Beihilfe zum Suizid leisten unter den Bedingungen, die er hier nennt.
Also ich meine, und da stehe ich nicht alleine, sondern viele, viele Wissenschaftler haben das seit langem gefordert, dass nicht ein Arzt alleine im stillen Kämmerlein das mit seinem Patienten ausmachen sollte, sondern dass unbedingt ein zweiter Arzt hinzugezogen werden müsste, ein unabhängiger Arzt. Und beide Ärzte müssten bestätigen, dass der Patient wirklich selbstbestimmt seinem Leben ein Ende bereiten möchte.
Ja, und denke ich, müsste das auch dokumentiert werden, dass es genauso war, oder?
Ja, man könnte damit natürlich oder müsste damit Dokumentationspflichten verbinden. Ich glaube, was viele Ärzte ja jetzt auch beklagt haben, ist, dass sie ja ohnehin schon in der Situation sind, Medikamente abzugeben und dann letztlich mit in der Verantwortung zu sein. Ein Arzt, der jetzt im Vorfeld sich geäußert hat, sagte, ich muss ja ohnehin die potenziell tödliche Dosis Morphin möglicherweise den Verwandten mit nach Hause geben. Sie sollen sie natürlich nicht so einsetzen, dass sie tödlich ist. Sie sollen zur Schmerzlinderung, zur Angstminderung einsetzen, aber am Ende, wenn der Patient es dann nutzt oder die Verwandten es nutzen, um das Sterben einzuleiten, könnte der Arzt eben oder befürchten die Ärzte dann trotzdem rechtlich belangt werden zu können. Von daher sind sie ohnehin schon in der Situation, sagen zumindest in Kauf zu nehmen, dass das ihre Medikation dann tödlich verabreicht.
Wie. Es herrscht Unsicherheit. Das hatte unsere Korrespondentin Frau Geuter eben ja auch schon gesagt. Das ist auch Stand oder Teil der Verhandlungen jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht. Da wird also in Karlsruhe gesprochen über den Paragraphen 217. Der Satiriker Jan Böhmermann, der klagt gegen die Bundeskanzlerin. Heute Nachmittag wird das Urteil erwartet. Es geht um eine Unterlassungsklage. Das Berliner Verwaltungsgericht soll der Bundeskanzlerin verbieten, jemals wieder die Worte zu wiederholen, die sie 2016 durch ihren Sprecher Steffen Seibert verlauten ließ. Der sagte nämlich mit Bezug auf das berühmte Schmähgedicht:
Die Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident stimmten überein, dass es sich dabei um einen bewusst verletzenden Text handelt.
Bewusst verletzend sei dieser Text gewesen. Die Kanzlerin hat sich später für diese Worte entschuldigt. Das war auch immer noch 2016.
Wenn ich mich in den letzten Tagen über etwas ärgere, was mich persönlich anbelangt, dann will ich sagen, dann ärgere ich mich darüber, dass ich am 4. April von bewusst verletzend gesprochen habe und damit der Eindruck entstanden ist, dass hier meine persönliche Bewertung zu irgendetwas zählt.
Tja, trotz dieser Entschuldigung klagt Jan Böhmermann jetzt also auf Unterlassung. Hier zu Gast in Studio 9 Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Nee, finde ich gar nicht. Ich fand das auch damals hochgradig ärgerlich, dass die Kanzlerin das so gesagt hat. Und ich empfinde eine diebische Freude dabei, dass Jan Böhmermann das bis zum Letzten jetzt ausficht mit der Bundesregierung. Und ich hoffe ehrlich gesagt, er gewinnt das.
Mhm. Also sein Anwalt sagt ja, dass es durch diese Worte von Angela Merkel eine staatliche Vorverurteilung gegeben habe.
Naja, ich... Ja.
Würden Sie auch so sehen?
Ich würde das auch
sehen. Ist das nicht ein bisschen
hochgehängt? Nein, also weil es ging ja letztlich um die Frage und ich glaube, das ist bis heute auch teilweise noch nicht richtig verstanden worden. Vielleicht hat Angela Merkel das auch zu dem Zeitpunkt, wo sie es gesagt hat, nicht richtig verstanden, dass es ja kein Gedicht war oder die Satire sich ja eigentlich nicht auf Erdogan bezog, sondern es war eine Satire darauf, wie schlecht die deutsche Erdogan-Satire ist. Das bezog sich sozusagen auf die anderen Satiriker, die Erdogan-Witze machen in Deutschland und wie unser juristischer Korrespondent jetzt auch nochmal in einem Kommentar geschrieben hat im Tagesspiegel am Wochenende. Das war sozusagen eine Art genialer Selbstversuch von Böhmermann, den rechtlichen Rahmen auszureizen. Mhm. Und ich fand, das war genial und doppelbödig. Und da diese sehr einfache Bewertung draufzusetzen, die dann möglicherweise noch nach dem ja mittlerweile glücklicherweise abgeschafften Paragraphen 103 des Strafgesetzbuches strafbewehrt,
die Majestätsbeleidigung,
genau, ja, strafbewehrt gewesen wäre, das fand ich unmöglich und auch hat der Sache nicht gut getan.
Gut, aber es ist ja tatsächlich so gewesen, Böhmermann wollte austesten, wie weit kann Satire gehen. Er hat festgestellt, er ist ein bisschen weit gegangen. Ich meine, es war ja auch die Zeit 2016, wo man auch mit der Türkei verhandeln musste. Es ging auch um das Flüchtlingsabkommen. Insofern kann man vielleicht auch diejenigen verstehen, die sagen, warum musste er gerade dieses Thema nehmen, um die Satire auszutesten?
Also es waren sicher hochsensible Zeiten in den deutsch-türkischen Beziehungen und ein Jahr danach war das Verfassungsreferendum und Erdogan bereitete sich auch schon wahrscheinlich indirekt auf die Präsidentschaftswahl dort vor für die Politik. Aber darauf muss der Satiriker keine Rücksicht nehmen.
Mhm, also die Kunst ist frei, würden Sie sagen.
Ja.
Mhm. Ja, und dann ist der Paragraph 103 der Majestätsbeleidigung im Zuge eben dieser Affäre abgeschafft worden und das, sagen Sie, ist ein Sieg.
Ja.
Böhmermanns.
Ja.
Anna Sauerbrei, hier zu Gast in Studio 9. Greta Thunberg, die Klimaaktivistin, ist heute 14 Uhr zu Gast im Europaparlament, also in ein bisschen über einer Stunde. Sie wird diskutieren über den Klimaschutz natürlich mit den Europaabgeordneten. Morgen dann ist sie beim Papst. Hier in der Sendung Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel, Frau Sauerbrei, Greta, schreiben manche sozusagen auch mit Blick auf diesen Besuch beim Papst, wird ein bisschen überhöht. Da würde nur noch die Heiligsprechung fehlen.
Ja, Greta geht es so wie vielen anderen, auch den deutschen Gesichtern der Bewegung, dass sie sehr stark natürlich in den Vordergrund getreten sind, auch getreten wurden sozusagen, und sich jetzt sehr viel Medienaufmerksamkeit auf sie lenkt und alle versuchen ein Stück von diesem Charisma
und diesem Glanz,
abzukriegen. Ja. Sogar der Papst, die Kanzlerin, die Grünen, die Umweltorganisationen, alle versuchen so ein bisschen Heiligkeit mitzunehmen.
Aber ich weiß nicht, ob man ihr das vorwerfen kann, weil sie ist ja wirklich sehr engagiert für ihre Sache, für den Klimaschutz. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich selber in den Vordergrund stellt und sich selber hochstilisieren würde zu einer Ikone.
Ich glaube, es sind eher die medialen Mechanismen, die da wirken, weil wir als Medien natürlich Geschichten lieber entlang von Personen erzählen und weniger entlang einer amorphen Masse von Schülern, so groß sie auch sein mag, sondern es lässt sich eben besser anhand einer Figur erzählen, die vielleicht auch noch ein bisschen interessant ist und was Besonderes an sich hat, das berühmte Charisma, was man eben auch bei anderen Staatslenkern oder so manchmal zu beobachten glaubt. Und sich dem zu erwehren ist, glaube ich, sehr, sehr schwer.
Jetzt hat ein katholischer Bischof, der Bischof Heiner Koch, gesagt, die gegenwärtigen Friedensdemonstrationen würden ihn erinnern ein bisschen an die biblische Szene vom Einzug in Jerusalem. Da sagen die Kommentatoren, das hätte ja fast schon was Blasphemisches, Greta Thunberg mit Jesus zu vergleichen, mit dem Messias.
Also ich habe das neulich schon im anderen Zusammenhang geschrieben, im Zusammenhang mit Europa. Ich habe ein großes Problem mit der Sakralisierung von politischen Bewegungen, Prozessen, Personen oder auch Institutionen, weil das Sakrale ist in gewisser Weise unangreifbar und das können wir als Demokratien nicht zulassen, in keiner Hinsicht, auch wenn wir es zunächst mal für was Gutes halten. Wir halten natürlich die meisten Menschen wahrscheinlich diese Bewegung für was Gutes, da engagieren sich Jugendliche für die Mehrheit der Gesellschaft für richtig hält, das ist der Klimaschutz, aber es muss trotzdem eben immer eine Offenheit da sein, Dinge zu hinterfragen, und wenn etwas sakral wird oder heilig wird, dann wird jede Kritik daran ein Tabubruch oder ein Sakrileg, und das finde ich nicht richtig. Von daher sollte man auch versuchen, sagen, diese Dimension der Interpretation davon fernzuhalten.
Und wenn gesagt wird, diese ganze Klimahysterie, das ist ja letztlich eine Ersatzreligion, was antworten Sie da?
Das weiß ich nicht. Ich finde, das ist schon, das wäre mir dann auch wieder zu viel. Also natürlich brauchen junge Menschen wahrscheinlich irgendwas, an das sie glauben, für das sie sich engagieren können. Sie sind heute, wie wir wissen, weniger religiös als noch vor einigen Jahrzehnten. Aber ich glaube schon an einfach die ernsthafte politische und auch in der Sache begründete Bewegung, die dahinter steckt. Dafür braucht man jetzt, glaube ich, nicht besonders religiös zu sein, oder da hängen ja auch keine Glaubensfragen mit dran, sondern es geht ja auch um konkrete politische Forderungen, die in Sachen begründet sind.
Jetzt gibt's heute in Ihrer Zeitung im Tagesspiegel auf Seite 24 einen großen Artikel über die Fridays for Future Bewegung, gerade auch in Deutschland. Überschrift ist Wachstumsschmerz, und es geht darum, dass es eben in dem Organisationsteam Konflikte gibt, Eifersüchteleien gibt, gerade auch um das deutsche Gesicht. Jetzt habe ich gerade den Namen.
Luisa Neubauer.
Genau, Luisa Neubauer, die eben auch viel auftritt in den Talkshows. Und dass sie ja anscheinend sich viel Aufmerksamkeit wünscht und die auch bekommt, und dass da Eifersucht dann besteht. Ist das eigentlich ganz normal, dass wenn so eine neue Bewegung entsteht, dass dann auch solche Konflikte auftreten?
Ja, ich glaube auch, deswegen haben wir auch Wachstumsschmerz drüber geschrieben, weil diese neue Bewegung natürlich, also als sich als Grassroots-Bewegung versteht. Mhm. Das heißt, sie versteht sich als basisdemokratisch, als eine Bewegung, die sozusagen ohne die Steuerung von oben, ohne das Eingreifen anderer Institutionen, Parteien, Kampagnen, Organisationen auskommt. Und dadurch ergibt sich natürlich auch so eine besondere Legitimität. Also das ist wirklich was die Menschen wollen, unabhängig von politischer Beeinflussung, von politischer Organisationskraft auch. Und ich glaube, viele an der Basis Arztes haben jetzt das Gefühl, dass ihnen das so ein bisschen verloren geht, wenn eben so ein Gesicht zur Ikone wird. Aber ich glaube, Frau Neubauer unterliegt eben diesen medialen Mechanismen. Also dass sich die Medien natürlich auf diejenigen Figuren stürzen, die besonders gut formulieren können zum Beispiel, die gut öffentlich sprechen können. Und auch da würde ich sagen, sich dem zu erwehren, ist schwierig. Wobei man natürlich jetzt in den Chatprotokollen, die meiner Kollegin Ann-Kathrin Hipp vorliegen, auch sieht, dass sie sich natürlich auch nicht gerade mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Aber warum auch? Also sie will das erreichen, das meiste rausholen für diese Bewegung und glaubt eben, das eben auch als Person am besten tun zu können.
Und ich meine, man braucht ja die Führungsfiguren und die Gesichter, wenn man etwas erreichen will.
Ja, also man kann natürlich drüber nachdenken, darüber diskutiert ja auch jede Partei, also ob man das ein bisschen diverser gestalten kann.
Und also ob man ein Führungsteam aufstellt.
Ein Führungsteam hat, wo auch wirklich alle sichtbar sind. Mhm. Das ist ja auch die Forderung, die jetzt innerhalb dieser Bewegung aufzukommen scheint oder die Kritik. Aber natürlich funktioniert das mit den Ikonen auch sehr gut. Das sehen wir ja auch bei Greta Thunberg.
Anna Sauerbrei hier zu Gast vom Tagesspiegel. Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel hier an meiner Seite. Jetzt die Frage, wie sieht's auf Ihrem Balkon aus? Haben Sie die Beete schon neu bepflanzt?
Das ist ein ganz wunder Punkt. Da stehen noch so ein paar Reste von Umzugskartons rum. Und ich nehme es mir seit Wochen vor und seit Wochen kommt immer irgendwas dazwischen.
Aber wenn Sie dann das Projekt Bepflanzung in Angriff nehmen, dann werden Sie Veilchen nehmen, oder?
Warum Veilchen?
Es würde sich anbieten. Das ist nämlich die meistproduzierte Beetpflanze in Deutschland. Das schöne violette Veilchen.
Ich bin ja mehr so ein Nutzpflanzentyp. Also ich träume von Tomaten und okay. Zucchini und ein Kürbis.
Verstehe. Na gut, das darf auch gerne wachsen. Danke, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Kommen Sie wieder.